Deutschlandfunk, der Tag.
Liebe Mitbürgerinnen und liebe Mitbürger, wir sind heute in einer anderen Welt aufgewacht.
Das war heute vor ganz genau 4 Jahren, der Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine. Annalena Baerbock, damals grüne Außenministerin.
Nach Monaten der Vorbereitung von Lügen und Propaganda hat Präsident Putin heute Nacht entschieden, seinen Drohungen schreckliche Taten folgen zu lassen.
Heute also genau 4 Jahre und Hunderttausende von Toten später dauert dieser Krieg immer noch an. Die Ukraine wehrt sich nach wie vor erfolgreich gegen die russischen Angreifer und gleichzeitig ist es doch heute ein anderer Krieg. Sagt auch der deutsche Verteidigungsminister.
Es ist ein Abnutzungskrieg, das steht fest. Aber was viel schlimmer ist als das, ist, dass gleichzeitig ein Terrorkrieg gegen die Zivilbevölkerung tobt.
Dieser russische Terror, der hat viele Gesichter. Er zeigt sich auch in den russisch besetzten Gebieten der Ukraine. Dort wollen die Angreifer aus Ukrainern Russen machen, aus ukrainischen Kindern russische Kinder. Was da genau passiert und wie das geht, das schauen wir uns heute hier im Podcast etwas genauer an. Und blutige Straßenkämpfe, Plünderungen und brennende Lastwagen in vielen Teilen des Landes. Das war in den letzten Tagen das Bild in Mexiko. Alles losgetreten nach dem Tod eines mächtigen Drogenbosses. Wir hören, wie das alles zusammenhängt in diesem Land. Hier ist der Tag an diesem 24. Februar 2026. Und hier ist Tobias Armbruster. Hallo.
Hallo.
Hallo, Rebecca. Hi.
Ich höre dich sehr gut.
Prima. Rebecca Barth, sie ist für uns Korrespondentin in Kiew und wir haben mit ihr in den letzten 4 Jahren häufiger über Entwicklungen an der Front gesprochen und über russische Angriffe. Sie hat in den letzten Wochen aber auch viele Gespräche geführt über ein Thema, das es nicht so oft in die Nachrichten schafft. Es geht um die Lage von ukrainischen Familien in den russisch besetzten Gebieten und wie die russischen Besatzer sie dazu zwingen, russisch zu werden.
Als sie das 4. Mal kamen, sagten sie, wenn wir keinen Pass beantragen, würden sie uns deportieren. Ich fragte, wohin? Sie sagten, nach Sibirien. Das Auto geben wir der russischen Armee und euch deportieren wir nach Sibirien. Das Kind kommt in ein Kinderheim.
Tatsächlich bekommen vor allem die Kinder diese sogenannte Russifizierung zu spüren, vor allem in den Schulen.
Wir haben Lieder über die Russische Föderation gesungen, wie gut Russland ist, das beste Land der Welt und dass Russland alle Städte von der ukrainischen Besatzung befreien wird.
Wie Russland aus Ukrainern in den besetzten Gebieten Russen machen will, ich habe mir das heute von Rebecca Barth alles genauer erklären lassen. Hallo nochmal, Rebecca, grüß dich.
Hallo, danke dir für die Einladung.
Klar. Rebecca, wenn man sich das heute ansieht, die Ukraine 4 Jahre nach Kriegsbeginn, kann man sagen, das Land ist de facto geteilt in einen ukrainischen und einen russisch kontrollierten Teil. Und zwischen beiden Teilen gibt es so gut wie keinen Austausch.
Genau, es ist nicht genau in der Mitte geteilt, sondern Russland kontrolliert besetzt etwa 20% des ukrainischen Staates. Und ja, da verläuft die Front, man kann sie nicht überqueren. Es ist immer schwieriger, Informationen überhaupt zur Situation in den besetzten Gebieten zu bekommen. Es gibt einige Leute in der Ukraine, die haben Verwandte dort, die halten den Kontakt, die berichten immer wieder, dass es zunehmend auch schwierig wird, diesen Kontakt zu halten, weil auch in den von Russland besetzten Gebieten der Strom ausfällt, weil teilweise aber auch das Internet gedrosselt wird, also die Verbindung gekappt wird. Es ist sehr schwierig teilweise für die Menschen überhaupt Mobilfunknetz zu haben in den von Russland besetzten Gebieten.
Wie viele Menschen sind das denn eigentlich? Wie viele Ukrainer, über wie viele Menschen reden wir da, die unter russischer Kontrolle leben?
Ja, man weiß es tatsächlich nicht genau. Es gibt Schätzungen. Der britische Geheimdienst beispielsweise schätzt, dass etwa 3,5 Millionen russische Pässe ausgegeben wurden seit 2022. Das ukrainische Ministerium schätzt, dass noch bis zu 1,5 Millionen Kinder, Minderjährige dort leben könnten. Man weiß nicht, wie viele Menschen hinzugezogen sind, wie viele russische Soldaten mit ihren Familien. Also man kann so bestimmt von 5 und mehr Millionen Menschen sicherlich ausgehen. Aber das sind alles ganz grobe Zahlen. Ganz genau weiß es niemand.
Und für diese Menschen, was heißt das, unter russischer Kontrolle leben? Was bedeutet das?
Das bedeutet, dass man eigentlich seine komplette Identität unterdrücken muss, um zu überleben. Wenn du dich als Ukrainer identifizierst, wenn auch deine Muttersprache ukrainisch ist, dann darfst du die nicht sprechen, ohne dich einem Risiko auszusetzen. Du musst einen russischen Pass annehmen, du musst dein Kind in eine russische Schule schicken, du musst die russische Propaganda teilen nach ihr Leben. Ansonsten verlierst du deine Arbeit, ansonsten ja, läufst du auch Gefahr, verschleppt zu werden. Besonders zu Beginn der Besatzung 2022, wenn wir uns den Süden anschauen, der Ukraine ist die Gewalt massiv gewesen. Und die Kontrolle und Unterdrückung der Menschen ist so massiv, dass die Menschen immer mehr Angst haben, auch mit uns zu reden. Also für uns ist es ganz, ganz schwierig und immer schwieriger geworden, über die Jahre überhaupt Informationen von den Menschen vor Ort zu bekommen.
Wie funktioniert das denn eigentlich für dich als Journalistin? Kannst du da anrufen oder kannst du mit denen WhatsApp-Nachrichten austauschen oder E-Mails schreiben? Funktioniert diese Art der Kommunikation noch?
Diese Art der Kommunikation funktioniert, wenn die Menschen eben Netz haben. Und das ist je nach Region sehr, sehr unterschiedlich. Also häufig kriegt man so eine SMS raus oder man kann sich irgendwie Nachrichten schicken, aber die mit Verzögerung. Aber was mir eben aufgefallen ist, ist, dass viele Menschen sogar anonymisiert und off record, sagt man, also nicht, dass sie, selbst wenn ich sie nicht aufnehme, also wenn ich nur sage, nur für mein Verständnis, für meinen Hintergrund, lehnen sie es kategorisch ab, mit mir zu sprechen, weil sie eben Angst haben, überwacht zu werden und weil alles, was auf deinem Handy auch nur ansatzweise darauf hindeuten kann, dass du nicht regimetreu bist, dazu führen kann, dass du verhaftet wirst, dass du verschleppt wirst, dass dir deine Kinder weggenommen werden, dass dein Leben wirklich in Gefahr ist.
Mit der Lage der Kinder in diesen Gebieten, da hast du dich ja in den letzten Wochen besonders intensiv befasst, hast auch viele Gespräche geführt und dich besonders mit der Frage beschäftigt, wie Kinder in diesen Gebieten zu Russen gemacht werden, wie sie sozusagen schon in jungen Jahren, so nennt man das ja inzwischen, russifiziert werden sollen. Kannst du uns da einen Einblick geben? Wie passiert das?
Ja, ich glaube, vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Warum ausgerechnet dieses Thema? Wir werden immer wieder gefragt, die Korrespondentinnen und Korrespondenten hier in der Ukraine, wie viel Willenskraft haben die Menschen hier denn noch? Wie groß ist der Wille, sich weiter zu verteidigen? Das ist so eine Frage, die sich die Menschen hier nicht stellen, weil sie ja keine Alternative haben. Und zu verstehen, was in den besetzten Gebieten passiert, ist wichtig, um diesen Konflikt zu verstehen. Wichtig zu verstehen, warum die Menschen so vehement sich verteidigen. Denn die Alternative ist genau das, was die Menschen unter Besatzung erleben. Und da hat Russland ein System geschaffen, in dem die Schulen ganz zentral sind. Sie sind ganz zentral, Kontrolle über die Bevölkerung auszuüben. Sie sind ganz zentral, eine zukünftige regimetreue Generation zu schaffen. Allgemein ist das russische Schulwesen, Bildungswesen sehr patriotisch geprägt, schon seit Jahren. Aber mit 2022 ist diese patriotische Bildung massiv ausgeweitet worden. Eine ganze Reihe neuer Pflichtfächer sind in den Schulen dazugekommen. Die russische Hymne wird gesungen, Fahnenzeremonien abgehalten. Man schreibt Gedichte an russische Soldaten. Das wird aufgenommen von den Lehrern. Das wird verbreitet im Internet, auch schon von kleinen Kindern. Und das alles gilt eben nicht nur für die Kinder in Russland, sondern auch für die Kinder in den von Russland besetzten Gebieten. Das heißt, da kommen Soldaten in die Schule, russische, besuchen die Klassen, erzählen den Kindern, dass man sie befreit hat, dass man auch noch mehr Teile der Ukraine befreien wird, in Anführungszeichen, das heißt überfallen und besetzen. Die Kinder werden umgedreht. An diesen Schulen dran hängen etliche, Dutzende Jugendorganisationen, die haben häufig ja auch so Ableger in den Schulen für alle Altersklassen. Das wird dann altersgerecht aufgebaut sozusagen. Aber es führt dazu, dass das Kind praktisch die ganze Zeit beschäftigt ist. Und für einige Eltern ist es sehr bequem, ne, wenn die Kinder auch nach der Schule beschäftigt sind. Aber sie sind dann beschäftigt in einem staatlich kontrollierten System, das zum Ziel hat, diesen Kindern ein Weltbild zu vermitteln, in dem sie ständig von inneren und äußeren Feinden umgeben sind, in dem Krieg ein Normalzustand ist. Und wir sehen, und das ist das Interessante an der Ukraine, dass dieses System eigentlich neu ist und dass es sehr effektiv ist. Denn wir sehen jetzt an diesem Krieg, dass diese Propagandamaschinerie, diese Umerziehung in den Schulen bereits in den Teilen effektiv war, die seit 2014 besetzt sind. Das heißt, in diesem Krieg gegen die Ukraine kämpfen junge Männer, die 8 Jahre lang bis 2022 unter russischer Besatzung gelebt haben. Und die haben sich dann freiwillig gemeldet, 2022 mit 18, 19, 20, und sind in den Krieg gegen ihr eigenes Land gezogen, nachdem sie eben 8 Jahre lang Gehirn gewaschen wurden praktisch.
Das ist wirklich interessant. Du hast aber, wenn ich das richtig verstehe, im Lauf deiner Recherche auch erfahren, dass nicht alle Kinder, vor allem nicht alle Familien da mitmachen. Wie sieht der Widerstand aus?
Das ist ganz, ganz schwierig und vor allem sehr gefährlich. Viele Menschen versuchen, sich dem zu entziehen. Also 2 Dinge. Zum einen, das Kind auf die russische Schule zu schicken und einen russischen Pass anzunehmen. Das führt in der Regel dazu, dass man mehrmals besucht wird vom Militär oder auch dem russischen Geheimdienst oder seinen Handlangern in den jeweiligen Orten, in denen die Menschen leben. Es gibt Familien, die verstecken ihre Kinder zu Hause über Jahre. Die Kinder dürfen das Haus nicht verlassen, weil sie Angst haben, die Eltern, dass es Nachbarn gibt, die eben kollaborieren. Auch das ist ein Teil, der zu der Besatzung dazugehört, Menschen vor Ort, die mitmachen. Es sind nicht 100% der Menschen, die da Widerstand leisten. Es gibt Kollaborateure. Man hat Angst davor, dass die den Russen verraten, in welchem Haus noch Kinder sind. Und die Menschen verstecken ihre Kinder, weil sie wirklich Angst davor haben, dass das russische Militär denen die Kinder wegnimmt. Es wird damit gedroht, den Eltern das Sorgerecht zu entziehen, wenn sie ihr Kind nicht auf eine russische Schule schicken. Und es ist nicht nur eine Drohung, das passiert auch. Es gibt die gesetzliche Grundlage dafür in Russland, dass man als schlechter Elternteil, als schlechte Mutter beispielsweise gilt. Viele Menschen versuchen auch, sich dagegen zu wehren, einen russischen Pass anzunehmen. Auch das ist immer schwieriger geworden über die Jahre. Man kann sich kein Konto eröffnen auf einer russischen Bank, was man ja machen muss, weil alle Banken irgendwann russisch wurden. Das heißt, wenn man Geld haben möchte, Gehalt bekommen möchte, braucht man einen russischen Pass. Wenn man eine SIM-Karte kaufen möchte, weil man telefonieren möchte, weil man Internet haben möchte, braucht man einen russischen Pass. Wenn man seine Rente abheben möchte, braucht man einen russischen Pass. Wenn man irgendwo arbeiten möchte, braucht man einen russischen Pass. Also es gibt so eine ganze Reihe sehr effektiver Unterdrückungsmechanismen, Zwangsmechanismen, die dazu führen, dass die Menschen irgendwann sich beugen. Eine andere Möglichkeit, Widerstand zu leisten, ist, dass die Kinder manchmal online lernen. Das sind wenige, aber dennoch immer noch schätzungsweise Tausende, die heimlich an ukrainischen Schulen weiterlernen, eben dann über Telefone, online. Manche von denen gehen auch tagsüber in die russische Schule und machen dann abends ihre ukrainischen Hausaufgaben und schicken die über ein Handy an ihre ukrainische Lehrerin im Fernunterricht. Diese Handys müssen die Menschen verstecken. Mir hat eine Frau beispielsweise erzählt, die lebten auf dem Land, dass sie das Handy unter dem Nachttopf der Oma versteckt haben, die bettlägerige Oma, die noch dort in dem Haus wohnte, weil sie eben immer die Hoffnung hatten, dass die russischen Soldaten, wenn die nach Hause kommen und das Haus durchsuchen, was dort regelmäßig passiert ist, dass sie da nicht gucken, weil es eben da ja unangenehm riecht.
Wahnsinn. Rebecca, wenn sich dann Menschen in dieser Situation entscheiden, wir schaffen das nicht mehr und wir wollen unter diesen Bedingungen auch nicht mehr leben. Wie schwer oder wie leicht ist das für solche Familien, wenn sie sich dann entscheiden, diesen russisch besetzten Teil der Ukraine tatsächlich zu verlassen?
Das ist sehr schwer und es ist mit sehr großer Angst verbunden. Die Menschen leben in ständiger Angst und häufig kommt irgendwann in den Familien so ein Punkt, wo sie sich denken, okay, gut, also unsere Situation hier ist schwierig, die Flucht, vor der haben wir auch total große Angst. Aber das, was uns jetzt hier droht, ist schlimmer als das, was uns auf der Flucht passieren könnte. Mir sagte eine Mutter, für sie war der entscheidende Moment, als ihre Tochter, die war damals 12, 13 Jahre alt, zu ihr sagte, Mama, es ist doch eigentlich egal, wo wir sterben. Bei dem Versuch, es hier rauszuschaffen oder hier. Da kann sich jeder Elternteil, glaube ich, mal überlegen, was es bedeutet, wenn dein Kind mit 12 dir sowas sagt. Aber es beschreibt eben sehr gut die Situation, denke ich, unter der viele Menschen dort leben. Und dann gibt es einige Organisationen, Menschenrechtler, Freiwillige, die versuchen, bei der Ausreise zu helfen. Ich kann da nicht zu viel drüber sagen, denn die geben sich alle sehr, sehr zugeknöpft, weil sie natürlich hoffen, dass diese Fluchtrouten offen bleiben. Was ich vielleicht sagen kann, ist, dass das eine Art Schleppersystem durch Russland existiert, wo auch Russen helfen. In Russland, die Menschen fahren von A nach B. Diese Flucht dauert eine Woche bestimmt. Man muss durch mehrere Checkpoints, Filtrationszentren, man muss sich darauf vorbereiten. Und es ist eben nicht garantiert, dass man ankommt.
Und wenn man dann ankommt, was hast du erfahren? Was erleben diese Menschen, wenn sie dann reinkommen in den freien Teil der Ukraine? Wie ist ihr Leben dann dort?
Was ich wirklich bemerkenswert fand und was mich auch sehr mitnimmt nach wie vor, ist, dass diese Menschen und vor allem auch die Kinder schwerst traumatisiert sind. Man erwartet das von Soldaten. Man hat sich daran irgendwie gewöhnt, dass Soldaten schwerst traumatisiert sind. Aber den Effekt, den jahrelange Angst und sich jahrelang unterdrücken und sich verstecken müssen, hat auf die Psyche eines Menschen, das habe ich so unterschätzt, muss ich sagen. Die haben große Probleme, sich auch in der freien Ukraine einzuleben. Die haben Probleme mit großen Menschenmassen. Die finden sich im Alltag einfach nicht zurecht. Die sind überfordert von einem, in Anführungsstrichen, normalen zivilen Leben. Und sie haben natürlich eine unglaubliche Angst, die sie mit sich rumtragen. Die versuchen, alles dafür zu tun, in Zukunft immer vorbereitet zu sein, falls der Krieg nochmal zu ihnen kommt, damit sie nicht nochmal so etwas erleben. Also selbst wenn sie heute hunderte Kilometer, vielleicht tausende Kilometer von der Front entfernt leben, haben sie trotzdem Angst, dass der Krieg schneller zu ihnen kommen kann, als man sich das vielleicht so ausmalen könnte.
Rebecca, das sind wirklich wahnsinnige Beschreibungen, die du da hast, was du da erlebt hast, was du da zusammengetragen hast. Danke dir auf jeden Fall vielmals, dass du es mit uns geteilt hast. Vielen Dank. Rebecca Barth, unsere Korrespondentin in Kiew. Danke dir.
Dankeschön.
Straßenschlachten, Schießereien, Plünderungen. Mexiko hat mehrere Tage voller Gewalt hinter sich. Wir haben es in den Nachrichten bei uns immer wieder gehört. Viele Menschen in Mexiko haben sich deshalb zu Hause eingeschlossen, aus Angst auf die Straße zu gehen.
Wir sind nicht weit gekommen. Alle Straßen sind gesperrt gewesen. Aber nach Hause kam ich auch nicht mehr. Alles ist kollabiert. Die Läden sind geschlossen. Nichts fährt mehr.
Vor allem ein mächtiges Drogenkartell in Mexiko spielt da gerade eine wichtige Rolle. Dessen Boss, der ist am Wochenende ums Leben gekommen. Wie das alles zusammenpasst, das hat mir vorhin unsere Korrespondentin in Mexiko erklärt, Jenny Barke. Hallo Jenny, grüß dich.
Hallo.
Jenny, wir hören von einer Welle der Gewalt jetzt immer in Mexiko. Was heißt das konkret? Wie sieht das gerade aus bei dir?
Also die Lage ist ja gestern nach der Tötung von El Mencho komplett eskaliert, beziehungsweise schon am Sonntagnachmittag. Also da haben die Mitglieder des Kartells Jalisco Nueva Generación das ganze Land mit Gewalt überzogen. Es haben Autos und Busse gebrannt. Vielerorts haben sie Straßenblockaden aufgestellt. Insgesamt würde ich sagen, sind ungefähr 20 der insgesamt 32 Bundesstaaten betroffen gewesen, da wo das Kartell sowieso schon wütet. Die Menschen hatten große Angst. Ich hatte Kontakt mit Menschen, mit denen wir in Guadalajara immer mal wieder zu tun haben. Dort verschwinden ja regelmäßig Menschen und Suchtrupps sind unterwegs. Die haben mir Videos geschickt, wollten nicht mehr das Haus verlassen, sahen teilweise von Straßenecken oder versteckt unter Autos Schusswechsel. Das haben wir alles auf diesen Videos gesehen. Das war auf jeden Fall schon eine, ja, sehr eskalierte Situation. Inzwischen hat sich die Lage ein bisschen beruhigt. Die Schulen und Unis, die gestern noch geschlossen waren, sind vielerorts wieder geöffnet. Die Straßenblockaden sind aufgehoben. Die Lage möchte auch die Präsidentin Claudia Sheinbaum als ruhig darstellen. Das ist das Bild, was die Regierung vermitteln möchte. Man muss aber auch sagen, insgesamt sind jetzt schon bei den Kämpfen über 73 Menschen ums Leben gekommen, 10.000 Soldaten entsandt. Da ist das Ende, glaube ich, der Geschichte noch nicht erreicht. auch wenn es jetzt ruhiger aussieht.
Wie sieht das denn bei dir sozusagen vor der Haustür aus oder vor der Tür zum Studio? Bekommst du da irgendetwas von mit?
Tatsächlich hier überhaupt nicht. Also die Militärpräsenz soll in Mexiko-Stadt auch erhöht worden sein. Ich habe es persönlich nicht so richtig mitbekommen und fühle mich hier auch sehr sicher. Es gibt einige Bundesstaaten, da ist Jalisco Nueva Generación überhaupt nicht tätig und da hat man eigentlich auch nichts mitbekommen. Das gilt auch für viele touristische Regionen. Also die Menschen haben ja jetzt Sorge in Deutschland, ob sie überhaupt noch nach Mexiko reisen können. Ich kann ihnen die Sorge nicht absprechen und das ist sicherlich auch zutreffen, dass man in viele Regionen nicht mehr reisen darf. Aber zum Beispiel der beliebte Bundesstaat Oaxaca ist kaum betroffen. Also da gibt es große Unterschiede. Mexiko ist riesengroß.
Wie genau sieht diese Gewalt denn aus? Was haben die Mitglieder dieses Kartells da in den vergangenen Tagen gemacht?
Ja, also man muss hier schon davon sprechen, dass es eine kriegsähnliche Situation war, wobei man auch sagen muss, dass die Kartelle schon immer so agieren. Es ist nur sonst nicht so aufgefallen in den internationalen Medien. Also man muss sagen, dass allein in dem gleichnamigen Bundesstaat Jalisco 16.000 Menschen als vermisst gelten, insgesamt in ganz Mexiko 120.000 Menschen. Also da haben die Kartelle ihren Anteil dran oder sind daran schuld. Jalisco Nueva Generación hat sich innerhalb von wenigen Jahren zu einem der brutalsten und schlagkräftigsten kriminellen Organisationen des Landes geformt, hat in der Vergangenheit Zehntausende Menschen getötet oder verschwinden lassen, teilweise sogar Feinde zur Abschreckung aufgehängt an Bäumen und Brücken, verfügt über moderne Waffen wie gepanzerte Fahrzeuge oder Raketen und ist neben dem Drogenschmuggel auch in Menschen- und Waffenhandel verwickelt, Entführung und Geldwäsche. Das sind weitere Einnahmequellen. Und die letzten Tage, was da passiert ist, war tatsächlich, würde ich sagen, in erster Linie eine Art Abschreckung. Also der wichtigste, der mächtigste Kartellboss des Landes ist getötet worden. Das bedeutet auch für das Kartell ein Machtvakuum und Unsicherheiten. Sie wollten natürlich ihren Protest zeigen, ihre Wut äußern mit ihren Aktionen, aber auch abschreckend wirken. Die Sicherheitskräfte in Mexiko waren damit gut beschäftigt und können in der Zeit keine anderen Kartellmitglieder festnehmen. Und gleichzeitig ist das auch ein Zeichen, lieber Staat, wenn ihr unsere Strukturen aufwirbelt, dann reagieren wir und das sollte in Zukunft nicht mehr geschehen. Also das war ganz klar eine Warnung von den Kartellen.
Du hast das ja schon gesagt, dieser Kartellboss El Mencho, der ist ums Leben gekommen. Was genau ist da am Wochenende passiert?
Also El Mencho wird ja seit vielen Jahren schon gesucht. Auch die USA, die hatten ein Kopfgeld auf ihn ausgerufen von 15 Millionen US-Dollar. Das Kartell als Terrororganisation eingestuft, was sicherlich zu Recht geschehen ist, wenn man sieht, was das Kartell alles angestellt hat. Am Freitag schließlich soll El Mencho aufgespürt worden sein von Geheimdienstmitarbeitern. USA-Geheimdienstmitarbeiter haben da mit Mexiko zusammengearbeitet. Es wurde die Spur einer Partnerin, eines seiner engsten Vertrauten verfolgt. Und sie soll dann bis in die Berge von Jalisco verfolgt worden sein, wo sie sich mit dem Kartellführer El Mencho getroffen haben soll. Da kam dann das Militär am Sonntag hin. Es kam zu heftigen Angriffen. Während El Mencho floh, hat das mexikanische Militär versucht, den Angriff abzuwehren. Dabei sind 25 Soldaten ums Leben gekommen. Die Armee hat das Gebiet dann abgeriegelt. Spezialkräfte haben El Mencho verfolgt und schließlich in einem Gebüsch gefunden mit zwei Leibwächtern. Alle waren da schon schwer verletzt und starben dann schließlich beim Transport in ein Krankenhaus. Und wir haben gestern mit einigen Experten gesprochen, die Theorie geäußert haben, dass El Mencho dabei dann nicht zufällig ums Leben kam. Denn hätte man ihn festgenommen und er hätte ausgesagt, hätte er sicherlich einige Menschen mit sich reißen können. Aber wie gesagt, nur eine Theorie von Sicherheitsexperten.
Und diese Gewaltausbrüche, die ihr dann jetzt danach in Mexiko erlebt habt, die Mexiko dann erlebt hat. Du hast es schon gesagt, das sollte was sein? Eine Abschreckung dieses Kartells? Kannst du das erklären?
Genau. Ja, also tatsächlich ist das ein bekanntes taktisches Muster mexikanischer Kartelle. Also damit wollen die Mitglieder eben dem Staat signalisieren, dass jede Aktion gegen sie einen hohen Preis hat. Also diese Abschreckung soll gegen zukünftige Aktionen wirken, künftige politische Operationen unattraktiver machen. Das bindet das Militär, das damit eben andere Aktionen nicht mehr gleichzeitig durchführen kann. Der zweite Punkt, der danach kommt, nach den ersten Tagen einer solchen Eskalation, ist sicherlich die Frage um die Nachfolge. Denn mit El Menchos Tötung ist jetzt ein Machtvakuum entstanden. eigentlich ist das Kopf des Kartells getötet worden. Und da wird jetzt gleich geschaut, wer folgt ihm nach. Da gibt es dann in dem Fall jetzt zwei Lager. Intern werden die Kräfte gegeneinander kämpfen, die das Machtvakuum ausfüllen wollen. Also innerhalb des Kartells Jalisco Nueva Generación gibt es mehrere, ich sag mal, Interessenten an einer Nachfolge. Das sind zum einen Verwandte oder engste Vertraute von ihm. Dann gibt es einen militärischen Flügel. Und dann schließlich kann es auch passieren, dass sich das ganze Kartell fragmentiert. Und in dieser Phase entstehen eben häufig interne Machtkämpfe, Abspaltungen, lokale Gewalt zwischen bisherigen Verbündeten, was auch diese aktuelle Eskalation erklärt. Und man kann sich das auch an der Geschichte erklären. Vor 9 Jahren ist das Gleiche mit dem Sinaloa-Kartell passiert. Damals wurde der Kartellboss El Chapo Guzman in die USA überführt. Und danach ist auch dort ein Machtvakuum entstanden und es brachen Kämpfe aus. Das kam damals dem Jalisco-Kartell zugute und El Mencho konnte so mächtig werden, wie er jetzt war. Das ist eben noch die zweite Situation. Das Machtvakuum will nicht nur von innen ausgefüllt werden, sondern auch von außen. Also externe Kämpfe mit rivalisierenden Gruppen sind erwartbar. Also allen voran in dem Fall jetzt wieder das Sinaloa-Kartell.
Und wie hat denn die mexikanische Regierung da in den vergangenen Tagen reagiert? Wie haben die Sicherheitsbehörden, das Militär, die Polizei, was haben die gemacht?
Also die Regierung hat signalisiert, dass das ein großer Schlag gegen die Drogengewalt, gegen die Kartellgewalt, gegen das organisierte Verbrechen war, hat sich da sehr siegessicher gegeben und hat davon gesprochen, dass jetzt wieder Ruhe einkehrt. Also die Lage sei unter Kontrolle, man soll ruhig und gelassen bleiben, alle Behörden seien koordiniert. Das ist das Bild, was man hier jetzt zeigen möchte. Man sieht in erster Linie auch, dass zumindest wieder Ruhe eingekehrt ist auf den Straßen, die Menschen trauen sich wieder raus. Wie gesagt, der Alltag kann wieder funktionieren. Ja, die Präsidentin Claudia Sheinbaum hat wiederholt betont, dass sie eben da jetzt auch eine andere Strategie fahren will. Das sagt sie seit Anfang ihrer Präsidentschaft. Ihr Vorgänger AMLO hat immer betont, abrazos, no balazos, also wir umarmen die Kartelle, statt mit Kugeln zu reagieren. Diese Strategie ist so nicht aufgegangen. Das hat sie auch gesagt und hat immer gesagt, wir wollen hier mit härterer Hand gegen die Kartelle vorgehen. Und das ist die Strategie, die jetzt eben greift.
Und welche Rolle spielen in dieser Strategie aktuell die Vereinigten Staaten, die USA?
Eine sehr große Rolle. Also in alle Richtungen, muss man sagen. Zunächst muss man schon auch betonen, dass ein Großteil ja der Drogen, die von den Kartellen geschmuggelt werden, Heroin, Fentanyl, in die USA ihren Weg finden. Also ohne die US-Nachfrage gäbe es die finanzielle Schlagkraft auch nicht. Und andersrum wieder der Weg, ein Großteil der Waffen, die die mexikanischen Kartelle nutzen, die stammen aus den USA. Mexiko wirft den USA seit Jahren vor, nicht genug zu unternehmen. Also gestern hat auch die Regierung gesagt, 80% der Waffen im Militär, die man nutzen kann, um gegen die Kartelle vorzugehen, die kommen aus den USA. Und man muss davon ausgehen, dass die gleiche Zahl auch für die Kartelle gilt. Also nur so ist die massive Gewalt in Mexiko möglich und zu erklären. Und gleichzeitig machen die USA aber auch einen enormen Druck. Also Trump wollte in der Vergangenheit mehrfach mit Truppen einmarschieren, hat nach der machtvollen Entführung von Venezuelas Machthaber Nicolás Maduro im Januar gesagt, dass die USA an Land Mexiko oder beziehungsweise die Kartelle zerschlagen wollen. Er bezeichnet diese als eine Art Macht, die in Mexiko reagieren. Und Sheinbaum hat darauf reagiert und immer wieder gesagt, dass die Souveränität Mexikos nicht in Frage steht. Und in der jetzigen Situation bei der Aktion gegen El Mencho und das Kartell haben die USA mit Geheimdienstinformationen geholfen, allerdings nicht mit Truppen. Auch das betont Mexiko immer wieder. Das ist allein mit eigener Militärkraft passiert und erfolgreich gewesen.
Jenny, hier in Deutschland fragen sich jetzt viele Leute, kann denn in diesem Land, kann in Mexiko, nach dem, was wir da jetzt gesehen haben, tatsächlich noch eine WM stattfinden? Auch bei der kommenden Fußball-Weltmeisterschaft. Da soll es ja einige Spiele in Mexiko geben. Ist das noch sicher genug?
Ja, das ist ganz schwierig aus der jetzigen Situation abschätzen zu können. Aber ich glaube, das zu diskutieren ist auf jeden Fall wichtig, denn einer der wichtigsten Austragungsorte in Mexiko, der auch gleich zu Beginn der WM eine große Rolle spielen wird, ist Guadalajara im gleichnamigen Bundesstaat Jalisco, in dem das Kartell am meisten wütet. Eines der ersten WM-Spiele soll im Akron-Stadion stattfinden. Das hat zuletzt Schlagzeilen gemacht, weil hunderte Müllsäcke mit Leichen rund um das Stadion gefunden worden sind, eben von Suchtrupps, die sich seit Jahren dafür einsetzen, müssen, dass da mehr Gerechtigkeit passiert, dass die Justiz da auch härter reagiert. Und Sicherheitsexperten gehen davon aus, dass das Jalisco-Kartell zur Abschreckung eben weitere Aktionen planen könnte, wie ich eben meinte, um dann auch Druck aufzubauen auf den Staat, damit wieder die Machtverhältnisse geklärt sind. Es gibt aber auch noch eine andere Theorie und die besagt, dass die Kartelle ja selbst ein großes Interesse an ruhigen und friedlichen Spielen haben. Denn das darf man nicht vergessen, Kartelle und Politik, das sind zwei Felder, die in Mexiko nicht streng getrennt sind. Lokalpolitiker und organisiertes Verbrechen, die sind in vielen Bundesstaaten sehr eng verwoben. Und neben den besagten Drogen-, Menschen- und Waffenhandel sind die Kartelle auch stark in die Wirtschaft des Landes involviert. Landwirtschaft oder eben auch die WM-Infrastrukturprojekte, die in den letzten Jahren hier gebaut wurden. Und dementsprechend dürfte es den Kartellen daran gelegen sein, dass mit der WM, mit den Touristen Geld ins Land kommt, zu ihnen. Aber wie gesagt, das sind beides Theorien, nichts ist klar. Nur was wir jetzt schon wissen, ist, dass die FIFA sich nicht geäußert hat, ob sie an ihrem Plan der WM in Mexiko und vor allem an den Austragungsorten festhält. Da werden wir die nächsten Tage und Wochen beobachten müssen.
Jenny Barke, unsere Korrespondentin in Mexico City. Jenny, vielen Dank.
Gerne.
Die Lage in Mexiko nach den schweren Ausschreitungen und Zusammenstößen zwischen Drogenmilizen und Militär und die Ukraine 4 Jahre nach Kriegsbeginn, die Situation der Menschen in den besetzten Gebieten. Das war der Tag an diesem 24. Februar 2026. Im Team waren heute Rainer Brandes und Tobias Armbruster und wir sagen danke, dass ihr alle mit dabei wart. Ciao.